Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Der Konsum ist wichtig für die Konjunktur in Deutschland, trägt er doch zu mehr als zur Hälfte zum Wirtschaftswachstum bei. Die Nachricht, dass sich die Konsumstimmung in Deutschland wieder eintrübt, heute veröffentlicht von der GfK, der Gesellschaft für Konsumforschung, die hat deshalb aufhorchen lassen. Woher kommt diese Eintrübung und was bedeutet das? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus über den Start der Tarifverhandlungen bei der Deutschen Post informieren, ein Firmenporträt im Programm haben und auf die Computerspielemesse Gamescom eingehen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst zum eingetrübten Konsumklima in Deutschland und zur Frage, wie reagieren darauf die Anleger an der Börse? In unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main begrüße ich auch heute wieder Dorothee Holz zum Blick auf das Geschehen bisher. Was also, Frau Holz, ist an Echo bei den Anlegern zu sehen?
Also es gab ein negatives Echo. Man hat hier nämlich mit einem Anstieg gerechnet und Sie haben es erwähnt, der Konsum ist schon lange eine sehr wichtige Stütze für die deutsche Wirtschaft. Schwächt sich dieser Stützpfeiler ab, ist das natürlich keine gute Nachricht. Auch nicht für börsennotierte Unternehmen, die vom Konsum abhängig sind. Das hat den DAX gedrückt, der hat sich aber inzwischen wieder ganz gut hochgearbeitet. Nur noch ein paar Punkte im Minus bei 13.087. Ja, laut GfK-Institut ist das Konsumklima im September von minus 0,2 auf minus 1,8 Punkte gefallen. Erwartet hatten Ökonomen aber einen Anstieg auf plus 1,2 Punkte. Vor der Sendung habe ich mit Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank, gesprochen. Wie erklärt sich diese Diskrepanz?
Gut, wir haben natürlich schlechte Nachrichten bekommen, was die steigenden Infektionszahlen anbelangt. Auf der anderen Seite ist der Rückgang, den wir jetzt gesehen haben, relativ gering, wenn man ihn vergleicht mit den Tiefständen, die wir gehabt haben, unmittelbar nach Corona. Also ich würde noch nicht sprechen von einer Trendumkehr nach unten.
Aber es ist schon ein Unterschied, ein gewaltiger zum Monat davor. Da hatten die Verbraucher noch Mut geschöpft, wollten mehr Geld ausgeben. Wieso jetzt dieser deutliche Stimmungsumschwung auf der Straße? Hat sich ja nicht viel verändert. Bei den Arbeitslosenzahlen hat sich nicht viel verändert.
Ja, ich kann das nur darauf zurückführen, und das tun ja auch die Konsumforscher selber, dass wir jetzt steigende Infektionszahlen haben. Und das hat zu einer leichten Eintrübung geführt. Aber insgesamt müssen wir ja festhalten, dass der private Verbrauch der Einzelhandelsumsätze sich massiv erholt hat. Die letzten amtlichen Zahlen zum Einzelhandelsumsatz zeigen sogar, dass die Verbraucher mehr ausgeben als vor Ausbruch von Corona. Das liegt sehr stark an den staatlichen Hilfen, die die Einkommenseinbußen durch Kurzarbeit doch sehr stark ausgeglichen haben.
Es geht aber vor allem um größere Anschaffungen, seien es jetzt Kühlschränke, Möbel oder auch Autos. Da scheint es ja doch eine Zurückhaltung zu geben, obwohl der Staat auf einen guten Teil der Mehrwertsteuer verzichtet.
Da muss man natürlich sagen, dass in den Vormonaten sich die Bereitschaft, längerfristige Konsumgüter zu kaufen, dass sie deutlich, deutlich gestiegen war. Das hatte natürlich was zu tun mit der Erholung der Wirtschaft, die wir ja auch gesehen haben seit dem Tiefpunkt. Und es hatte auch damit etwas zu tun, dass die Mehrwertsteuer gesenkt worden war. Also auch hier sehe ich noch keine Trendumkehr nach unten.
Das heißt, das Instrument Mehrwertsteuersenkung funktioniert doch?
Ja, grundsätzlich hat es eine gewisse Wirkung, weil die Bürger etwas mehr Geld in der Hand haben. Aber um es mal einzuordnen, ich glaube, das Wichtigste war, dass Ende April, Anfang Mai die Regierung den Spielraum, der damals bestand durch das Rückgehen der Neuinfektionszahlen, dass sie diesen Spielraum genutzt hatte zu einer Lockerung der Corona-Beschränkungen. Und dadurch ja sprang die Wirtschaft wieder an. Und das war eigentlich für mich das wahre Konjunkturprogramm.
Was natürlich als Damoklesschwert über allem steht, ist, dass die Menschen auch fürchten, dass ihre Arbeitsplätze verloren gehen. Das heißt, wenn sich das Konsumklima jetzt eingetrübt hat, wenn die Arbeitslosenzahlen steigen werden, dann besteht auch eine große Gefahr, dass sich die Verbraucher erst recht zurückhalten mit Geld ausgeben.
Ja, also wenn es jetzt wirklich käme noch mal zu einer zweiten großen Welle und einem starken Anstieg der Arbeitslosigkeit, klar, dann würde der Konsum noch mal in die Knie gehen. Aber das ist nicht mein Hauptszenario. Ich erwarte, dass es nicht zu einer zweiten Welle kommt. Und wir sehen ja auch, dass die Unternehmen sich immer mehr erholen. Und von daher dürfte auch der private Verbrauch relativ stabil bleiben, zumal es ja auch sehr viele staatliche Hilfen und Zuschüsse gibt.
Also ein etwas hoffnungsvoller Blick auf die deutschen Verbraucher und ihre Konsumlaune. Das war Jörg Krämer von der Commerzbank.
Ja, soweit eine Einordnung und Einschätzung zur Lage des Konsums und damit eben zur Konjunktur in Deutschland. International, Frau Holz, lässt heute noch eine Nachricht aufhorchen, die politisch, aber auch wirtschaftlich von Belang ist. In Japan geht eine Ära zu Ende. Der Regierungschef Abe kündigte seinen Rücktritt an. Wie wird das auf dem Börsenparkett diskutiert?
Naja, das trägt natürlich auch ein Stück zur Unsicherheit bei. Wer folgt auf Abe? Welches Wirtschaftsprogramm wird dann verfolgt? Abe stand ja für eine sehr lockere Geldpolitik und für starke fiskalische Impulse. Das hat sich ja sogar im Begriff Abenomics ausgedrückt. Sollten die Zügel stärker angezogen werden, dann könnte das der japanischen Wirtschaft schaden. Dieses Szenario hat man in Tokio gespielt. Beim Nikkei hat die Rücktrittsankündigung zu Verlusten von 1,4% geführt.
Und ein Gradmesser für das Ausmaß von Änderungen ist ja auch immer die Währung. Was sagt der Blick auf den Devisenmarkt? Was sehen wir beim Yen?
Ja, der marschiert in eine umgekehrte Richtung. Beim Yen gibt es Kursgewinne und zwar kräftige. Die besagte lockere Geldpolitik hat den Yen nämlich belastet. Der Euro wiederum ist sehr gestärkt. Der Euro klettert auf gut 1,19 Dollar. Das liegt an der Zinspolitik der Fed. Die Fed will noch lange an ultratiefen Zinsen festhalten, selbst wenn die Inflation auf eine steigende Wirtschaftsaktivität hindeutet. Beim Dollar sorgt das für Kursverluste.
Und was tut sich beim Handel mit Staatsanleihen und mit Gold?
Verluste gibt es auch bei Staatsanleihen. Die Umlaufrendite steigt um 5 Basispunkte auf minus 0,41% und der schwache Dollar treibt den Goldpreis kräftig nach oben auf 1960 Dollar je Feinunze.
Schauen wir nun noch auf Einzelbewegungen beim Handel mit Aktien. Unter den DAX-Werten gehört der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer mit zu den Tagesverlierern. Da kommt einem ja umgehend immer Glyphosat in den Sinn. Was ist heute der Grund?
Ja, da liegen Sie vollkommen richtig, Herr Hetzke. Ein US-Richter hat bemängelt, dass es beim geplanten Vergleich zwischen Bayer und den Klägern viel zu langsam vorangehe. Die Kritik richtete sich an beide Parteien. Das heißt zwar nicht, dass der angestrebte Vergleich von bis zu 10 Milliarden Dollar grundsätzlich in Gefahr ist. Es könnte sich aber verzögern. Die Aktien geben 2,5% nach.
Und bei der Deutschen Post starten heute die Tarifverhandlungen. Wir werden gleich noch berichten. Gibt es da Reaktionen von Seiten der Anleger?
Die gibt es, denn die Post gehört ja zu den Corona-Profiteuren und da könnte also was zu holen sein. Postaktien ebenfalls deutlich im Minus.
Und der Autobauer Daimler liefert umfangreich E-Transporter an den Online-Händler Amazon. Gibt es da ein Echo?
Also sind insgesamt 1800 E-Transporter und Elektrovans, die Amazon bei Daimler bestellt hat. Die bislang größte Order, das wird honoriert. Allerdings ziehen die Aktien nur moderat an.
Und beim Gesundheitskonzern Fresenius sind die Anleger heute zur Hauptversammlung geladen. Online, versteht sich. Irgendwelche Überraschungen bisher?
Bisher noch nicht von der Hauptversammlung, aber vom Leitindex der Eurozone. Da droht Fresenius der Abstieg, aber Anleger reagieren doch ziemlich gelassen darauf.
Dorothee Holz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main. Wir hatten es gerade schon erwähnt, bei der Deutschen Post starten heute die Tarifverhandlungen für die immerhin rund 140.000 Tarifbeschäftigten des Konzerns. Zur Ausgangslage ein Bericht von Jörg Sauerwein.
Ganz abgeschieden und ohne Journalisten vor Ort wollen sich die Vertreter von Post und Verdi für die erste Tarifrunde treffen. Irgendwo mitten in Deutschland, damit die Anreise für die Postvertreter aus Bonn und die Verdi-Vertreter aus Berlin möglichst gleich lang ist, heißt es von Gewerkschaftsseite. Denn fliegen wolle man wegen Corona gerade möglichst nicht. Das Virus, das Deutschland in eine tiefe Rezession gestürzt hat, hält Verdi-Verhandlungsführerin Andrea Kotschisch nicht davon ab, die Forderungen hoch anzusetzen. 5,5% mehr Geld bei einer Laufzeit von 12 Monaten.
Na, wir halten das für eine absolut realistische Forderung. Die Post gehört ja zu den Krisengewinnern. Die Post konnte ihren Konzernumsatz deutlich steigern im zweiten Quartal.
Und das, obwohl Postchef Frank Appel Ende Februar wegen der Corona-Krise noch die Gewinnprognose kassiert hatte, weil man im Konzern mit schwierigen Monaten rechnete. Mit der Pandemie kam allerdings ein Boom für den Onlinehandel, verbunden mit einer noch nie dagewesenen Paketflut, mit der die Mitarbeiter klarkommen mussten.
Das war ja wie sonst im Weihnachtsverkehr, nur da stellt die Post ja automatisch 10.000 Aushilfen ein, die gab es nicht. Und deswegen war das eine extreme körperliche Belastung. auch aus dieser Situation heraus und aus der Diskussion, die es ja gab, dass das auch die Heldinnen und Helden der Arbeit sind, weil die zuverlässig geliefert haben, ist eben diese Erwartungshaltung, dass es zu einer ordentlichen Tariferhöhung kommen muss, auch entstanden.
Auch die Auszubildenden und Studierenden bei der Post sollen nach dem Willen von Verdi mehr Geld bekommen, 90 Euro pro Monat pauschal. Auch für Postchef Frank Appel steht fest, ohne ihre Mitarbeiter könnte die Post einpacken.
Natürlich ist das, was wir erreicht haben in den letzten 6 Monaten und auch davor, nur möglich durch unsere Mitarbeiter weltweit, die einen fantastischen Job gemacht haben,
sagte der Vorstandsvorsitzende auf der virtuellen Hauptversammlung der Post noch gestern.
Deswegen haben wir ja angekündigt, dass wir die Mitarbeiter weltweit jedem 300 Euro geben, wenn es Vollzeitbeschäftigte sind.
Dafür mussten die Aktionäre sogar auf einen Teil der angekündigten Dividende verzichten. Denn eigentlich hatte die Post schon vor vielen Monaten 1,25 Euro pro Aktie anvisiert. Jetzt aber gab es 10 Cent weniger für die Aktionäre und dafür den Corona-Bonus für die Mitarbeiter. Eine Geste, die auch die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Andrea Kocsis einerseits überrascht hat.
Das hat aber aus unserer Sicht erstmal jetzt nichts mit den Forderungen zur Tarifverhandlung zu tun. Es ist eine einmalige Wertschätzung. Jetzt geht es darum, die Tabellen ordentlich zu steigern, damit die Beschäftigten ein dauerhaft besseres Einkommen haben.
Bei einem anderen Bonner Konzern, der Deutschen Telekom, hatten beide Seiten im März auch mit Blick auf die Corona-Krise in Rekordzeit eine Tarifeinigung erzielt. Gerade mal eine Woche brauchten Telekom und Verdi damals für den Tarifabschluss. Ob es bei der Post genauso schnell läuft, steht noch in den Sternen. Bei ihrem ersten Treffen werden beide Seiten erstmal über ihre unterschiedlichen Vorstellungen sprechen. Schon für Ende kommender Woche ist dann die zweite Tarifrunde angesetzt. Sollte die auch kein Ergebnis bringen, könnte es schon vor einer weiteren Tarifrunde Ende September erste Warnstreiks bei der Post geben.
Jörg Sauerwein zum Start der Tarifverhandlungen bei der Post. Gestern Abend fiel der Startschuss für die Gamescom, die Messe für Computer und Videospiele, die, wie so vieles andere, derzeit auch online stattfindet, was durchaus geht, auch wenn es finanziell für den Veranstalter nicht so der Hit ist. Was derzeit der Hit ist, mehr dazu von Martin Schütz.
Die Gamescom ist gestartet und viele Fans wollen Informationen über die neuen Spielekonsolen. Die Konsolen sind deswegen so wichtig, weil sie seit gut 20 Jahren praktisch die wichtigste technische Plattform sind, um digital zu spielen. Und Ende des Jahres soll eben eine neue Generation auf dem Markt erscheinen, erzählt Felix Falk vom Branchenverband Game.
Der Top-Trend der diesjährigen Gamescom ist die neue Konsolengeneration. Millionen Spieler warten ja darauf. 8 Millionen Deutsche wollen sich eine neue Konsole kaufen, eben auch, weil sie damit ganz neues Level an Technik auch verbinden. Also die Nachfolger von PlayStation und Xbox, die versprechen schnellere Ladezeiten, viel bessere Grafik, realistischerer Lichteinfall, viel größere Spielewelten.
Dass die Prognosen über den millionenfachen Verkauf nicht nur Wunschdenken sind, zeigen die Absatzzahlen der aktuellen Konsolengeneration. Von der PlayStation 4, die also bald abgelöst wird, wurden bisher weltweit mehr als 110 Millionen Geräte verkauft. Der Konkurrent Xbox kommt auf über 85 Millionen. Über den Stückpreis der neuen Konsolen wird noch spekuliert, aber viele Fans gehen davon aus, dass sie um die 500 Euro ausgeben müssen. Alleine die Konsolen machen den Games-Markt also zum Milliardenspiel. Dazu kommen noch die Spiele selbst, ohne die ja keine Konsole Sinn macht. Deren Entwicklungskosten sind in den vergangenen Jahren explodiert. Die Top-Spiele sind mittlerweile so opulent inszeniert wie Hollywood-Filme und auch ähnlich teuer. 2- bis 3-stellige Millionensummen verschlingen ihre Entwicklung. Mit den neuen Endgeräten soll technisch und grafisch noch mehr möglich sein, glaubt Björn Bartholdy, Computerspiele-Experte der TH Köln.
Auf der anderen Seite bedeutet das aber zum Beispiel auch für die Entwickler steigende Kosten, denn mit jeder aufwendigeren Grafik muss natürlich auch mehr Arbeit investiert werden, um die umzusetzen. Das heißt also, die großen Computerspiele, die sich mit jeder neuen Generation in etwa verdoppeln in ihren Herstellungskosten. Und das ist natürlich durchaus auch kritisch einzuschätzen.
Denn aus Sicht des Experten können sich so horrende Kosten dann eben nur noch wenige Unternehmen leisten. Deutsche Firmen sind dabei schon jetzt praktisch außen vor. Ihr Marktanteil ist in Deutschland auf unter 5% gesunken, auch wenn die Bundesregierung eine Förderung der Computerspielindustrie angeschoben hat. Bisher konnten sich vor allem kleine Entwicklerstudios bewerben.
Das waren bisher vor allen Dingen kleine Projekte, die Fördersummen so durchschnittlich um die 120.000, 125.000 Euro hatten. Das heißt also, da ist jetzt noch nicht so der Quantensprung passiert.
Aber der soll nun kommen, denn aktuell beginnt die nächste Stufe der Förderung und dann können die Unternehmen auch siebenstellige Summen beantragen. Aus Sicht von Felix Falk, dem Chef des Branchenverbands Game, braucht die Politik aber Geduld mit den Entwicklern.
Bis man wirklich im ganzen Ökosystem die Effekte, die positiven Effekte der Förderung sieht, das dauert natürlich ein paar Jahre. Wenn man überlegt, dass große Spiele zum Teil von 200 und mehr Entwicklerinnen und Entwicklern über 3 Jahre entwickelt werden, dann muss man ein bisschen Atem haben, um dann wirklich auch das Marktwachstum und diesen positiven Effekt in Deutschland zu sehen.
4, eher 5 Jahre werde es dauern, glaubt Felix Falk, bis der Marktanteil der deutschen Spiele steigen könnte.
Martin Schütz über die Gamescom. Und wir kommen wie immer freitags in dieser Sendung zum Firmenporträt und stellen hier eine Firma vor, die eine Technik entwickelt hat, damit in den Profiligen, in diesem Fall in den Profiligen in den USA, in einigen Sportarten trotz Corona-Pandemie Spiele stattfinden können. Safe Zone heißt die Technologie des Münchner Unternehmens Kinexon. Eine Technologie, die auch in einigen anderen Bereichen bereits zum Einsatz kommt. Michael Watzke stellt die Firma vor.
So klingt in dieser Saison die NBA, die amerikanische Basketballliga. Und so klingt ein kleines Gerät aus Deutschland, das professionelles Basketball in Corona-Zeiten erst möglich macht. Safe Zone heißt es und sein Erfinder Oliver Trinchera präsentiert es in einem Büro in München-Schwabing in der Firmenzentrale von Kinexon.
Ja, ein kleines Wearable, ein kleiner Sensor. Der Sensor misst im Prinzip den Abstand zu anderen umliegenden Sensoren. Und wenn Sie eine gewisse Distanz für eine gewisse Zeit unterschreiten, dann fängt er an zu blinken und gibt ein akustisches Warnsignal ab.
Ein Produkt wie gemacht für Corona-Zeiten. Dabei gibt es Safe Zone schon seit mehreren Jahren und es kann auch ohne Covid-19 sehr nützlich sein, sagt der Mit-30er Trinchera.
Überall, wo sich Leute treffen, angefangen von Produktions- oder Logistikumgebungen über Büros bis hin zu großen Veranstaltungen wie Messen oder Sportveranstaltungen.
Denn an vielen dieser Orte ist es nicht nur wegen Corona sinnvoll, Distanz zu wahren. Zum Beispiel in einer Logistikhalle mit Gabelstaplerverkehr. Hier kann Abstand Leben retten. Aber eben auch, wenn man sich nicht mit einem gefährlichen Virus infizieren will. Die meisten Abstandsmesser allerdings, wie etwa die Corona-App, seien ungenau, findet Trinchera.
Wenn Sie die staatlichen Apps sich anschauen, die arbeiten mit Bluetooth Low Energy, funktioniert im Prinzip mit der Signalstärke und die Signalstärke ist eben sehr empfindlich für äußere Einflüsse. Das heißt, unter Umständen haben Sie da mehrere Meter an Fehleinschätzung auch. Und wir haben es geschafft, mit unserer Sensorik eine Genauigkeit von unter 10 cm zu schaffen.
Die Sensorik von Kinexon arbeitet mit optischen Signalen, also mit Lichtgeschwindigkeit. Vor 8 Jahren betrieben die TU München-Absolventen Trinchera und Alexander Hüttenbrink Grundlagenforschung im Wissenschaftsfeld der Sensorik und Datenverarbeitung.
All das, was wir gemacht haben, eine zentimetergenaue Ortung, eine hochskalierbare Auswertung von Daten in Echtzeit. Heute nennt man das Edge Computing. Damals gab es für das noch keinen wirklichen Begriff. Das hat man uns immer entgegengehalten, dass das sehr schwierig sein würde und vielleicht auch nicht machbar sein würde. Und wir haben aber an die Idee geglaubt und haben auch die passenden Leute gefunden, die das mit uns umgesetzt haben. Und es ist nicht umsonst, dass wir heute eine führende Stellung dann in den Märkten auch haben, in denen wir tätig sind.
Kinexon ist vor allem in Europa und Nordamerika erfolgreich. Viele Industrieunternehmen setzen das kleine weiße Safezone-Kästchen in der Produktion und in den Firmenbüros ein. In Deutschland beispielsweise Henkel und Continental. Kinexon hat Niederlassungen in New York und Chicago, aber Entwicklung, Produktion und Design sind made in Germany.
Wir produzieren in Bayern. Also das ist, glaube ich, das Schöne, dass wir hier eine Lösung geschaffen haben, die in Deutschland entwickelt wurde, die in Deutschland gefertigt wird, die aber weltweit erfolgreich ist. Uns in Deutschland wird immer nachgesagt, dass wir in puncto Technologie den Amerikanern und den Chinesen deutlich hinterherhinken würden. Und wir sind sehr stolz, dass wir eine Technologie geschaffen haben, mit der wir gerade eben auch den US-Markt sehr stark erobern und zwei der US-Ikonen schlechthin, die NFL und die NBA, für uns auch gewinnen konnten.
Der Sport hat Trinchera erst auf die Idee zu Kinexon gebracht. Es begann in der Allianz Arena, dem Stadion des FC Bayern. Die Kinexon-Gründer sahen, wie die Spielstatistikdaten entstanden, also wie viel Kilometer ein Fußballspieler gelaufen oder wie viel Zweikämpfe er gewonnen hat.
Es war damals ein sehr kompliziertes Unterfangen, großer technischer Aufwand mit 24 High-Definition-Kameras, Kilometer von Glasfaserleitungen, riesige Server. Und am Ende wurde der Großteil der Daten dadurch produziert, dass Personen das händisch klassifiziert haben, was auf dem Spielfeld geschieht. Und wir haben damals gesagt, es ist für einen Hochtechnologiestandort wie Deutschland sicherlich besser zu lösen und haben eine Lösung entwickelt, die diese Daten vollautomatisiert und in Sekundenbruchteilen zur Verfügung stellt.
Heute erzielt die Firma Kinexon mit rund 200 Mitarbeitern jährlich einen zweistelligen Millionenumsatz. Und der Umsatz wachse pro Jahr dreistellig, sagt Trincherer, der zusammen mit Partner Hüttenbrink weiterhin die Zügel der Firma in der Hand hält.
Wir sind die Mehrheitseigentümer, ja? Das heißt, wir können weiterhin die Geschicke leiten, aber wir haben uns natürlich erfahrene Persönlichkeiten und Wegbegleiter an die Seite geholt, mit denen wir gemeinsam dieses Abenteuer gestalten.
Dazu gehören Gerhard Kromme, der frühere Siemens-Chefkontrolleur, Karl-Peter Forster, der Ex-Opel-Chef und David Blitzer, Managing Director beim Finanzinvestor Blackstone. An Venture Capital mangelt es Kinexon nicht und auch nicht an Selbstvertrauen.
Ich denke, die Technologie hat einfach so viel Potenzial, dass wir noch deutlich mehr damit schaffen können. Und ich denke, die Wachstumsraten unterstreichen es auch. Die positive Resonanz, die wir aus den Märkten bekommen, belegt es ebenfalls. Das heißt, wir haben noch viel vor uns.
Was wäre zum Beispiel, wenn man die Kinexon-Technologie in Handys einbauen würde? Oder wenn die Safe-Zone-Sensorik im Straßenverkehr Autofahrer davor warnen könnte, beim Rechtsabbiegen Radler zu überfahren? Bisher hat sich Kinexon auf abgeschlossene Umgebungen konzentriert.
Denn dort kann der Betreiber gewährleisten, dass alle Teilnehmer innerhalb dieses Gebäudes den Sensor tragen und damit eben diesen maximalen Schutz gewährleisten. Das wäre jetzt auf der Straße eine gewisse Herausforderung, denn sie müssten alle 80 Millionen Bundesbürger mit dieser Sensorik ausstatten, wofür wir natürlich offen wären. Ja?
Bis dahin ist es noch ein langer Weg, aber das Münchner Startup Kinexon verkürzt die Distanz gerade mit großen Schritten.
Das Firmenporträt von Michael Watzke. Und wir machen weiter mit der Wirtschaftspresseschau. Ein Thema heute, der Rücktritt des EU-Handelskommissars Phil Hogan.
Die Entscheidung sei zwar richtig, weil Hogan bei einer Reise in seine Heimat Corona-Regeln missachtet hatte, meint die Süddeutsche Zeitung. Doch sie schwächt die EU-Kommission zu einem heiklen Zeitpunkt. Ihn gleichwertig zu ersetzen wird schwierig, ist aber von höchster Bedeutung. Denn auf diesem mächtigen Posten kann sich Europa keinen Anfänger oder bloßen Mitläufer erlauben. Relevant sollte daher vor allem die Frage sein, wer am geeignetsten ist, sich so wichtigen und dringenden Themen wie dem Handelsstreit mit den USA, dem Investitionsabkommen mit China, der Reform der WTO oder dem Brexit zu widmen. Hogan war ein weithin respektiertes Schwergewicht in der EU-Kommission. Er wird fehlen. Nach Einschätzung des Handelsblatts, das dem Thema gleich einen Pro- und einen Kontra-Kommentar widmet, entsteht durch Hogans Rücktritt ein gefährliches politisches Vakuum in Europa. Das Ende der Ära Hogan in der EU-Kommission mag womöglich die Volksseele erfreuen, doch Europa als letztem Hort des pragmatischen Freihandels schadet es sehr. Der Abtritt könnte sogar zu einem Umbau der EU-Kommission führen. Wer auch immer den Zuschlag für die Nachfolge erhält, es drohen wertvolle Monate verloren zu gehen, bis er oder sie sich in die komplizierte Materie eingearbeitet hat. Durchaus skeptisch sieht die Südwestpresse aus Ulm die Klage der FDP beim Bundesverfassungsgericht gegen den Solidaritätszuschlag. Denn ob Karlsruhe wirklich der Argumentation folgen wird, dass die Abgabe verfassungswidrig ist, weil der Solidarpakt II Ende vergangenen Jahres ausgelaufen ist, dürfte noch nicht abgemacht sein. Trotzdem hat die FDP einen richtigen Punkt am Wickel. Der Soli muss weg, und zwar für alle. Wenn im Gegenzug die Einkommensteuer reformiert wird, die Belastung der mittleren Einkommen sinkt und der Spitzensteuersatz steigt. Die Neue Osnabrücker Zeitung findet es falsch, Sonderabgaben auch dann noch zu erheben, wenn die zu finanzierenden Aufgaben erledigt sind, siehe den Aufbau Ost. Wer so handelt, verspielt Glaubwürdigkeit und Vertrauen in den Staat. Auch mit Blick auf die Corona-Krise ist ein vollständiger Abbau des Solis naheliegend, zieht die Regierung doch ansonsten alle Register, um Konjunkturimpulse zu setzen. Warum dann nicht auch dieses?
Und mit diesem Hinweis auf Glaubwürdigkeit und Vertrauen endete die Wirtschaftspresseschau. Meine Kollegin Ute Reckers begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute. Unter anderem mit einem Beitrag über Landgasthöfe in Niedersachsen. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.